Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Heute blicken wir schon voraus auf den morgigen Tag, das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Wir kennen dieses Hochfest unter dem Begriff unbefleckte Empfängnis. Ist hier für uns von besonderer Bedeutung immerhin der Radiogeburtstag, der Gründungstag von Radio Horeb im Jahre 1996 war das. Die unbefleckte Empfängnis Mariens, ein ebenso oft missverstandenes wie durchaus auch vergessenes Fest. Da kann profunde Aufklärung nicht schaden. Die Schriftstellerin und Bloggerin, Mittelalterexpertin Claudia Spärlich aus Berlin hat sich darüber hier vor einigen Jahren einmal ein paar knappe und präzise Gedanken gemacht und stellt das Geheimnis dieses großen Festes, auf das die Kirche einen solchen Wert legt, das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, Claudia Spärlich.
Maria war als Mensch erlösungsbedürftig. Als erwählte Gottesmutter musste sie vollkommen rein sein. Die Erlösung wurde ihr im Voraus geschenkt, eben deshalb, weil sie die Wohnung Gottes werden sollte. An ihr wird deutlich, dass die Sünde nach Gottes Willen nicht zum Menschen gehört, auch wenn jeder Mensch ihr aufgrund des Sündenfalls unterliegt. Augustinus, er lebte 354 bis 430, arbeitete die Annahme der Erbsünde zur Lehre aus. Über Maria schrieb er in diesem Zusammenhang: Von der Erbsünde ausgenommen ist nun die heilige Jungfrau Maria, über die ich um der Ehre Gottes willen durchaus nichts in Frage stellen will, soweit es um die Sünden geht. Schließlich wissen wir von ihm, welche Überfülle der Gnade ihr zum vollkommenen Sieg über die Sünde verliehen wurde, ihr, die verdiente, den zu empfangen und zu gebären, der eindeutig keine Sünde hatte. Sein Zeitgenosse, der Bischof und Kirchenlehrer Basilius von Caesarea, schrieb: Maria ist die, die ohne Erbsünde im Mutterleib empfangen und geboren wurde. Die großen Theologen des Hochmittelalters waren sich uneinig darüber, ob Maria im Voraus von der Sünde bewahrt blieb oder noch im Mutterleib oder gar später von der Erbschuld befreit wurde. Thomas von Aquin bezeichnet Maria als das Geschöpf, das reiner ist als alle anderen Geschöpfe, unberührt von der Erbsünde und der persönlichen Sünde. Die Annahme der unbefleckten Empfängnis verwirft er jedoch. Der Theologe, Philosoph und Bischof von Lincoln, Robert Grosse Teste, geboren vor 1170, gestorben 1253, mühte sich besonders um die Ausbildung der Franziskaner in England. Von ihm stammt ein Marienhymnus, der beginnt: Ave Dei Genitrix et Immaculata, Virgo Coeli Gaudium toti mundo nata, ad salutem hominum in exemplum data, dignar me laudare te Virgo Sacrata. Gottesmutter, sei gegrüßt, Jungfrau makellose, für die ganze Welt geboren bist du Himmels Freude, auf das Heil der Menschen hin vorbildhaft gegeben, heilige Jungfrau, halte mich würdig, dich zu loben. Vorbildhaft gegeben weist auf ihre Erwählung und Auszeichnung vor der Zeugung hin. Die unbefleckte Empfängnis wird durch die Nähe zu dem Wort Immaculata deutlich genug ausgesprochen. Es blieb jedoch ein strittiges Thema. Erst am 8. Dezember 1854 verkündete Papst Pius IX. Das Dogma von der unbefleckten Empfängnis. Am 11. Februar 1858 hatte die 14-jährige Bernadette Soubirous die erste Vision von einer schönen Dame. Knapp 6 Wochen später offenbart die Dame sich mit den Worten: Ich bin die unbefleckte Empfängnis. Maria ist die, die bereits im ersten Augenblick ihres Lebens, modern gesprochen bei Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, vollkommen frei von Belastungen durch die Erbsünde ist und ihr Leben lang so frei bleibt wie in diesem ersten Augenblick. Ich glaube, Gott hat nicht nur um aller Menschen willen, sondern in besonderer Weise um ihrer selbst willen Maria bewahrt und habe versucht, das in einem Gedicht auszudrücken. Die Bewahrte. Allmacht hätte Christus den Herrn, Gott, den Gott in Person des Sohnes, unversehrt können wachsen lassen in einer Frau mit verwüsteter Seele. Er tat es nicht. Er bewahrte Maria vielleicht nicht so sehr um des Sohnes willen, als um der Mutter des Heiligen willen. Welche in noch so geringe Schuld verstrickte Frau hätte tragen können, dies Kind, das von aller Sünde blieb frei, göttlich und menschlich verheißener Messias? Welche Mutter, mit Erbschuld belastet, hätte den Gruß des Engels ertragen, hätte das Kind ohne Grauen gesehen, Grauen vor ihrer eigenen Seele? Nur die Bewahrte konnte bewahren, in ihrem Herzen, unter dem Herzen, an ihrem Herzen, dem schon Durchbohrten, diesen göttlichen Sohn und Heiland. Wäre Jesus ganz normal von einem Mann gezeugt, von einer Frau empfangen und ausgetragen, dann fiele es uns noch schwerer, seine Göttlichkeit zu erkennen. Wo immer seine wunderbare Zeugung durch den Heiligen Geist geleugnet wird, wird auch geleugnet, dass seine Mutter Maria von Anfang ihres Lebens an frei von Schuldverstrickung und Schuldfähigkeit war. Umgekehrt ist es nicht ganz so klar, aber zum Beispiel in manchen evangelischen Kirchen gibt es weit mehr Menschen, die Jesu Göttlichkeit in Frage stellen, als in den katholischen und orthodoxen. Möglicherweise kann also auch die Leugnung der unbefleckten Empfängnis zur Leugnung von Jesu Göttlichkeit führen. Dann steht am Ende eine normale Mutter, die auf normale Weise einen normalen Sohn bekommt, und der wird am Ende ganz normal umgebracht und ist tot. Und dann ist die Auferstehung nur noch ein Mythos. Die Tradition schließt aus Marias wunderbarer Schwangerschaft durch den Heiligen Geist auf eine wunderbare Bewahrung Marias vor der Erbschuld. Nur als vollkommene, nicht der Erbsünde unterworfene Frau konnte sie überhaupt Mutter Gottes werden. Einer ihrer mittelalterlichen Ehrentitel ist daher Vas Aurea, goldenes Gefäß. Daran stoßen sich heute viele, die meinen, die Frau werde dadurch zum Gefäß, zur Gebärmaschine geradezu degradiert. Ich finde den Ausdruck schön. Maria ist die Frau schlechthin, die Mutter des Herrn und durch sein Wort vom Kreuz herab die Mutter aller Menschen. Wie eine schön geformte, kunstvoll geschmückte Vase aus edelstem Material ist sie, und gefüllt ist diese Vase nicht mit vergänglichen Blumen, sondern mit Gottes Geist, mit dem Menschgewordenen, mit der ewigen Liebe und mit nichts anderem. Im Englischen gibt es einen Ausdruck für eitle und eingebildete Menschen, full of himself, also voll von sich selbst. Die meisten Menschen sind wohl die meiste Zeit irgendwo zwischen voll von sich selbst und voll mit Gottes Geist. Wir müssen immer wieder darum beten, dass Gott die raumgreifenden Störfaktoren aus uns herausnimmt. Maria ist nie in ihrem Leben auch nur ansatzweise full of herself gewesen, und deshalb konnte sie vorbehaltlos Ja sagen zu ihrer wunderbaren Schwangerschaft. Ich habe versucht, das in einem Sonett zu sagen. Du warst gezeugt, getragen und geboren wie jeder Mensch, doch nie von Schuld beschwert. Ererbte Last hat von dir abgewehrt, der dich zur Braut und Mutter hat erkoren. In dir lag nichts im Argen, unversehrt warst du und hast die Gnade nie verloren. Du hast, kaum dass dir wuchsen Herz und Ohren, den Herrn gehört, geliebt und ihn verehrt. Von erster Menschensünde bliebst du rein. Du brauchtest keine Untat zu verhüllen, du gingst von selbst und gern auf Gottes Wegen. So konntest du die goldene Schale sein, das Heil, der Heiland konnte dich erfüllen. So lebst du ewig, gib uns deinen Segen. Aber meldet sich der innere Zweifler wieder, wenn sie absolut frei von Sünde war, war sie dann überhaupt frei, Nein zu sagen? Wurde sie am Ende von Gott überrumpelt? Im Gegenteil. Weil sie frei von Sünde war, konnte ihr Ja von Herzen kommen. Sie war imstande, die Botschaft des Engels anzunehmen, nicht fraglos, sie fragte ihn ja, wie das überhaupt möglich sein sollte, und bekam eine Antwort. Nun wäre es ihr in vollkommener Freiheit und ohne Sünde möglich gewesen zu sagen, aber ich liebe meinen Josef, ich will ihm das nicht antun, bitte erspare ihm und mir das. Stattdessen sagte sie, mir geschehe nach deinem Wort. Weil sie vollkommen frei von Sünde war, konnte sie die Gnade Gottes erkennen und vorbehaltlos annehmen. Weil sie ohne Sünde war, machte sie sich keine Gedanken darüber, wie sie oder Josef oder die Nachbarschaft oder wer auch immer mit der Situation fertig würde. Das war nicht naiv, im Gegenteil. Frei von Sünde konnte Maria intuitiv und zugleich realistisch erkennen, dass ihr nichts Besseres geschehen konnte als Gottes Willen. Hierzu noch ein Choral von mir.
Gott hat sie bewahrt aus Gnade, ehe sie empfangen war.
Gott hat sie bewahrt aus Gnade, ehe sie empfangen war, dass die Erbschuld der nicht schade, die den Heiland uns gebar. Die den Christus hat geboren, musste frei von Sünde sein. Goldene Schale, unverloren, Gottes Wohnstatt, heil und rein. Hör, Maria, unser Flehen, bitt für uns den Sohn und Herrn. Seine Wege lehr uns gehen, sei im Meer der Zeit ein Stern.
Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Das Geheimnis Mariens beschäftigt uns in dieser Sendung mit dem Blick auf das morgige Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, umgangssprachlich unbefleckte Empfängnis genannt. Wenn die Kirche auf sich selber blickt, dann dauert es nicht lange, bis sie auch auf das Geheimnis Mariens zu sprechen kommt. Die Kirche und Maria, Maria, die Mutter der Kirche, das ist ein großes Geheimnis. Und immer wieder haben die großen Theologen aller Jahrhunderte festgestellt, dass man das Geheimnis der Kirche nicht wirklich ohne das Geheimnis Mariens verstehen kann. Zu diesen Theologen zählte auch Josef Ratzinger, Benedikt der 16. Dessen Schülerkreise haben sich in diesem September getroffen und vom Vorstand des neuen Schülerkreises Josef Ratzinger, Benedikt der 16. sprach Pfarrer Dr. Rainer Hangler aus Salzburg zum Thema Kirche als Empfängerin der Offenbarung am Beispiel Mariens. Ein denkwürdiges Statement war das von Pfarrer Dr. Rainer Hangler. Kirche als Empfängerin der Offenbarung am Beispiel Mariens.
Geschätzte Eminenzen, Exzellenzen, liebe Mitbrüder, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist mir große Freude und Ehre, heute Nachmittag die hermeneutischen Grundentscheide von Papst Benedikt dem 16. zu den Aspekten Kirche als Subjekt der Offenbarung, die Einheit der Schrift und das Bewahren der Schrift im Raum der Kirche aufgreifen zu dürfen, und aus der Sicht auf Maria, die Mutter des Herrn, mit ihnen neu zu bedenken. Ein erstes: Kirche als Subjekt der Offenbarung. Für Papst Benedikt den 16. fallen die Offenbarung Gottes und die Heilige Schrift nicht einfach ineinander, sondern er geht vom Primat des Wortes Gottes vor der Schrift aus und betont den Mehrwert der Offenbarung als eines geschichtlichen Ereignisses gegenüber ihrer Bezeugung in der Heiligen Schrift und in der Tradition der Kirche. Zitat Kardinal Kurt Koch. Wenn sich nun Gott in Jesus Christus, der eine geschichtliche Wirklichkeit geworden ist, offenbart, so braucht es dazu auch immer ein Gegenüber, ein Subjekt, auf das diese Offenbarung trifft und von ihm empfangen und entgegengenommen wird. Wir sprechen von der Kirche als Empfängerin der Offenbarung, übersehen dabei aber allzu leicht, dass vor der Kirche dieses Wort noch jemand anders begegnet ist: Maria, der Mutter des Herrn. In ihr wird prototypisch erkenntlich, was der offenbarungstheologische Prozess bedeutet und worin er einmündet. Gott tritt aus seiner Verborgenheit hervor, nicht um ein Selbstgespräch zu führen, sondern um das angesprochene Subjekt zur Antwort zu führen. In der Verkündigungsszene ereignet sich ein Gespräch, dem der Evangelist Lukas durch seine Wortwahl eine ganz besondere Richtung verleiht. Denn Maria tritt für ihn in einen Dialog mit dem Engel ein. Sie überlegt, was dieser Gruß bedeuten solle. Aber es geht dabei nicht um Kalkül, sondern um die Prüfung, wie die Stimme Gottes vernehmbar in der Stimme des Boten einzuordnen sei. Glaubendes Vertrauen und ein sich Öffnen in Freiheit einerseits, aber auch die gnadenhaft vorbereitete, unbefleckte Empfangsbereitschaft andererseits sind es, die Maria das Ja-Wort, das mir geschehe nach deinem Wort, sprechen lassen. Diese bereite Offenheit ermöglicht einen Vergleich mit einem Samenkorn und dem Ackerboden. Die Erde ist reine Bereitschaft, die auf die Befruchtung von oben wartet. Papst Benedikt dazu: Das Geheimnis Mariens bedeutet gerade dies, dass Gottes Wort nicht allein blieb, sondern das andere, die Erde, in sich aufnahm, in der Erde der Mutter Mensch wurde und nun neu, verschmolzen mit der Erde der ganzen Menschheit, zurückkehren konnte zu Gott. In Maria, die sich als Jungfrau eigentlich in die Unfruchtbarkeit hineinbegeben hatte, wird durch das Ja-Wort im Glauben zu einer Glaubensmutterschaft geführt. Das Wort fand nicht nur Gehör, es konnte sogar Fleisch werden. Theodotus von Ancyra spricht in Anlehnung daran von einem Empfang durch das Ohr, durch das Hören. So ereignete sich an einem konkreten Ort, in einer konkreten geschichtlichen Situation die Inkarnation, weil ein bereiter Raum inmitten seines Volkes offen stand. Maria lebt exemplarisch vor, wie die Kirche durch hörende, glaubende und antwortende Bereitschaft dem sich offenbarenden Gott fruchtbares Erdreich wird. In diesem Bild zeigt sich, dass das Wort Gottes nie Besitz der Kirche wird und damit in ihrer Verfügung steht, sondern immer neu Gabe von oben ist, die empfangen werden will und eigentlich nur empfangen werden kann. Die Kirche muss für den göttlichen Logos wie ein Dialograum sein, in dem Wort und Antwort einander begegnen, um reiche, lebendige Frucht zu bringen. Ein zweites: die Einheit der beiden Testamente. In den historisch-kritischen Analysen der gegenwärtigen Exegese, bei all ihren Verdiensten und der Notwendigkeit, ihre Erkenntnisse zu berücksichtigen, bleibt in letzter Konsequenz angewandt kein theologischer Stein auf dem anderen. Vor allem brechen Altes und Neues Testament auseinander und fragmentieren. Papst Benedikt XVI. Versucht in den Jesusbüchern eine Harmonisierung. Die historisch-kritische Methode findet so weit Eingang, als sie für ein erweitertes Verständnis notwendig ist und tiefen Schichten freilegt. Ansonsten arbeitet er daran, Schrift durch Schrift zu lesen und das Alte Testament in der Relektür durch das Neue Testament in ihren heilsgeschichtlichen Linien zu erfassen, bis sie schließlich in Jesus Christus letzte Erhellung finden. Das hermeneutische Prinzip besteht folglich in der Concordia Testamentorum, nämlich in der Spannungseinheit von Altem und Neuem Testament, die bei Papst Benedikt christologisch, pneumatologisch vermittelt ist. Diese Vermittlung darf aber auch eine mariologische Komponente empfangen. Denn Maria ist für Papst Benedikt XVI. Doch jene, die Altes und Neues Testament nicht auseinanderbrechen lässt. Sie ist der alte Bund im neuen Bund. Papst Benedikt schreibt, sie ist ganz Jüdin, ganz Kind Israels, des alten Bundes und eben damit Kind des Bundes überhaupt, ganz Christin, Mutter des Wortes. Ihre Gestalt wird also erst dann vollständig erfasst, wenn sie nicht nur als das Mädchen von Nazareth gesehen wird, das eine Gottesbereitschaft zum Ausdruck bringt, sondern auch als ekklesiologische Größe, die jegliche individuelle Verschlossenheit hinter sich lässt. Papst Benedikt XVI. Vollzieht diesen Schritt, indem er auf dem Hintergrund des glaubenden Israels den Engelsgruß von Nazareth liest. In den Stellen Joel 2,21, Sacharja 9,9, Zephania 3,14 wird das Kommen des Messias angekündigt und Israel aufgefordert, der Freude neuen Raum zu geben. Kaire, Dygater Zion, Basileus Israel, Kyrios en Mesosu, Zephania 3,14. In der Verkündigungsszene bei Lukas 1,28 erfährt dieses Wort Erfüllung, wenn der Engel zu erneutem Jubel aufruft. Kaire, Kecharitomene, Hokyrios Metasu. In Maria wird das wartende Israel und damit die ganze Menschheit gegrüßt. Für Papst Benedikt XVI. Steht die Bezeichnung Tochter Zion, der Mutter Jesu, deshalb zu, weil sie nicht nur die einzig gültige Antwort Gott gegenüber gegeben hat, sondern in ihrer Person Antwort geworden ist, sodass sie das wahre Israel darstellt, in dem alter und neuer Bund Israel und die Kirche trennungslos eins sind. Der, der empfangen und geboren werden soll, ist identisch mit dem Herrn, dem lebendigen Gott. Der Name Jesus verweist bereits auf das Heil, das mit ihm nun anbricht. Maria ist das Volk Gottes, das Frucht trägt aus Gottes gnädiger Macht. Diese Anwendungsmethode ist legitim und nicht ein beliebiges historisch-typologisches Konstrukt. Sie übersteigt auch das Verheißungserfüllungsschema, weil es Maria mit dem, was über die Ekklesia in der Bibel gesagt wird, identifiziert. Ihre Person und das bräutliche Gottesvolk fallen zusammen und es wird erkenntlich, was die Kirche ist und sein soll, nämlich Gott Wohnung zu werden in der Welt. Es gibt also eine Kirche vor der Kirche. Maria muss Tochter Zion genannt werden. Sie ist zugleich die Kirche als Person und in Person. Deshalb ist die Einheit von Altem und Neuem Testament nicht etwas, deren Plausibilität dem Entscheid von theologischen Wissenschaftlern und Exegeten überlassen ist. Es kommt vielmehr aus dem Innersten von dem, was Kirche ist. Es wird sichtbar in einer Person, Maria. Papst Benedikt schreibt, deswegen gibt es dort kein Verständnis ihrer Sendung, ihrer Person, wo Altes und Neues Testament auseinanderfallen. Gleiches gilt für das Verständnis von Christologie und Soteriologie, von Ekklesiologie und Anthropologie und der Gnadenlehre. Weshalb er zu Recht sagt, die Rede von Maria markiert den Nexus Mysteriorum, die innere Verwobenheit der Geheimnisse in ihrem Gegenüber und ihrer Einheit. Diese personalisierte Ekklesiologie im Kontext der Mariologie wurde mit Sicherheit bislang viel zu wenig im theologischen Diskurs der Gegenwart berücksichtigt. Ein drittes: das Bewahren und Weitertragen der Offenbarung im Raum der Kirche. Papst Benedikt XVI. Hält in seinem Nachdenken über die Grundsätze kirchlicher Verkündigung fest, dass die Kirche der Ort ist, an dem das Wort wohnt und in dem es lebt. Sie ist gerufen, es in seiner unverwechselbaren Identität zu wahren. Noch bevor die Kirche als Subjekt des Erinnerns in Erscheinung tritt und ihr Wir als Quelle über Jesus getrost genutzt werden durfte, begegnet uns erneut Maria. Sie bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Sie ist Quelle und Zeugin, besonders für die ursprünglich nicht zugänglichen Ereignisse, die erst über Lukas bekannt wurden, nachdem der respektvolle zeitliche Abstand gewährleistet war. Als Kirche ist Maria der Ort, der ursprunghaft und lebendig das Geschehen in Christus bewahrt, erwägt und stets neu darin eindringt. Maria vereinigt, da sie zu innerst in die Heilsgeschichte eingegangen ist, gewissermaßen die größten Glaubensgeheimnisse in sich und strahlt sie wieder. Lumen Gentium 65. Dieses Erinnern, Tragen und Bewahren ist Gabe von oben. Es wird vom Geist Gottes ermöglicht, der in die ganze Wahrheit einführt. Johannes 16, 13. Im Pfingstereignis lebt auf, was in Nazareth begonnen hat und im öffentlichen Leben Christi zurücktreten musste, weil die Vorbereitung auf die sich aus dem Glauben heraus aufbauende neue Gemeinschaft im Wirken des Herrn Vorrang behielt. Wie damals Christus aus dem Heiligen Geist geboren worden war, so wird nun durch den Heiligen Geist die Kirche geboren. Maria aber ist in der Mitte der Betenden und Wartenden. Jene Sammlung des Gebetes, die wir als das Charakteristische ihres Wesens erkannt haben, wird wieder der Raum, in den der Heilige Geist eintreten und neue Schöpfung wirken kann. Zitat Ende. Die Kirche vom Pfingsten erhält eine neue Dynamik, die von innen nach außen führt. Von der betenden und bewahrenden Mitte, die Maria ist, gehen die vom Heiligen Geist erfüllten Apostel hinaus und beginnen das Werk der Verkündigung. Für die Kirche wird dies zum bleibenden und indispensablen Auftrag. Sie muss ebenfalls zuerst als Betende vor Gott stehen, im Beten hörbereit für das Wort werden, das Gehörte gläubig annehmen und empfangen, das Empfangene bewahren und das Bewahrte im Pneuma stets neu erwägen. Dieses Innewerden des Wortes ermöglicht der Kirche das Leben in der Helligkeit der Wahrheit, das die eigentliche Weisung in die Zukunft hinein und die einzig gültige Deutung einer jeden Gegenwart ist. Erst so wird sie zur prophetischen Kirche. Entscheidend bleibt bei all ihrem Tun, zuerst im geisterfüllten Abendmahlsaal das Sein in der klaren Ausrichtung auf Gott zu empfangen. Ein Abschluss. In diesen kurzen Ausführungen wurde versucht, die hermeneutischen Grundentscheide von Papst Benedikt XVI. Aus der Perspektive seiner Mariologie zu lesen. Seine Marienlehre nimmt den Ausgangspunkt beim Engelsgruß in Nazareth und führt zu der Erkenntnis, dass in der Mutter des Herrn personal konkret wird, was die Beziehung Gottes zu seinem Volk und die Beziehung Christi zu seiner Kirche als die Mitte der Heilsgeschichte ausmacht. Maria ist in dem Augenblick ihres Ja Israel in Person, die Kirche in Person. Es ist Verwirklichung des tiefsten geistigen Gehaltes des Bundes, den Gott mit Israel schließen wollte. Nur von ihr her kann sich die Kirche als Empfängerin der Offenbarung selbst verstehen. Denn Maria ist ihr Spiegel, das reine Maß ihres Wesens, weil sie ganz im Maß Christi und Gottes steht, von ihm durchwohnt. Und wozu sollte Ekklesia da sein, als dafür, Gott Wohnung zu werden in der Welt? Gott handelt nicht mit Abstrakter, schreibt Papst Benedikt. Er ist Person und die Kirche ist Person. Je mehr wir, jeder Einzelne, Person werden, Person im Sinn der Bewohnbarkeit für Gott, Tochter Zion, desto mehr werden wir eins und desto mehr sind wir Kirche, desto mehr ist die Kirche sie selbst. In Maria wird konkret und verständlich, wie die Kirche aller Zeiten Antwort geben darf und weist als im Himmel bereits Vollendete auf jene Zukunft hin, die in die das Wort Gottes führen möchte. Alle Offenbarung, schreibt Papst Benedikt, ist an ihr Ziel gelangt, wenn die Verschmelzung des Geschöpfes mit seinem Herrn in der bräutlichen Liebe geschieht, in der sich ihre Hoffnung auf Vergöttlichung durch den Weg des Glaubens erfüllt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb ging es uns um die Jungfrau und Gottesmutter Maria, deren makellose Empfängnis, lateinisch Immaculata, deswegen sagen wir auch unbefleckte Empfängnis, dieses große Geheimnis der ohne den Makel der Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria feiern wir morgen am 8. Dezember. Und so hörten wir heute in dieser Sendung zum einen Claudia Spärlich mit einem Blick auf dieses große Festgeheimnis, unbefleckte Empfängnis Mariens, und Pfarrer Dr. Rainer Hangler vom neuen Schülerkreis Josef Ratzinger Benedikt XVI. Mit einem Statement aus dem September dieses Jahres gehalten in Rom zum Thema Kirche als Empfängerin der Offenbarung am Beispiel Mariens. Danke Ihnen allen fürs dabei sein, für Ihre Treue und Unterstützung für Radio Horeb, für Ihr Gebet und für Ihre Spende. Ohne diese geistliche und materielle Zuwendung von Ihnen könnten wir nicht existieren. Dass wir also morgen in das 25. Jahr Radio Horeb starten können. Morgen, 8. Dezember, Radio Geburtstag. Wir dürfen ins 25. Jahr Radio Horeb gehen. Dass das überhaupt so möglich ist, dass das in den letzten Jahren so möglich war. Ohne Ihre Gebete, ohne Ihre Spenden wäre das nie und nimmer möglich gewesen. Ihnen allen dafür vergelt's Gott. Danke. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.